Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Reinhold Federolf zu Ihnen zum Thema Dein Reich komme. Welches Reich und was bedeutet das überhaupt? Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Psalm 2, gelesen von Hanno Herzler. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Wohl allen, die sich bergen bei ihm.
Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ich zu diesem Thema sprechen kann. Dein Reich komme, ist ja aus dem Vaterunser das meistgebetetste Gebet der Welt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme. Da geht es einfach um ein paar Punkte, nämlich was bedeutet das für die Gemeinde, wenn wir beten, dein Reich komme? Was bedeutet es in Bezug auf Jesus selber als Person? Dann auch für Israel, wir dürfen Israel nie vergessen. Auch in Bezug auf die Schöpfung, ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in Bezug auf den Widersacher Gottes, auf Satan. Und natürlich auch immer wieder, was können wir persönlich für uns anwenden? Das ist ja das Wichtige, dass wir ermahnt werden, erbaut werden, ermuntert werden, damit wir vorwärts kommen. Wir verteidigen immer dabei wichtige biblische Wahrheiten. Das ist ja der sogenannte Glaubenskampf, sagte ja der Judas damals schon. Er sagt hier, ich hatte schon lange vor, euch zu schreiben oder über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, sah mich aber jetzt genötigt, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den Glauben, der allen, die Gott gehören, ein für allemal übergeben worden ist. Also hier wird er herumgelenkt und sagt, kämpft für den Glauben. Das ist unsere Aufgabe. Immer wieder die Wahrhaftigkeit der Bibel, die Autorität der Bibel und auch die Aktualität der Bibel hochzuheben, auf den Scheffel zu stellen. Gemeinde, fing ja an Pfingsten an. Es ist interessant, dass hier heißt, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Er, also der Heilige Geist, die Gottheit, kam hier. Und deswegen glauben wir auch, dass dieses Element, wenn das weggenommen wird, diese Innewohnung des Heiligen Geistes in der Gemeinde, das war was Besonderes, denn der Heilige Geist war ja auch schon im Alten Testament da. David hat ja gebetet, nimm deinen Geist nicht von mir. Aber diese Innewohnung ist was ganz Besonderes. Und wenn die durch die Entrückung oder mit der Entrückung von der Erde weggenommen wird, dann kann sich der Antichrist offenbaren. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird er mein Wort befolgen, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wir werden kommen. Das ist was ganz Wunderbares. Ja, Gott wohnt in mir, das ist doch wunderbar, das ist ein großes Vorrecht. Wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen, durch diesen neuen Bund, durch das Blut des Lammes. Und das ist recht einfach, es wird geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist ja auch ein Zitat aus Apostelgeschichte 2,21 und Joel 2,32. In Joel steht da bei Herrn Jahwe. Das ist also der Gott Israels. Ja, Jesus ist auch dieser Gott und der wird dann gerettet werden. Und dann gibt er uns auch das Recht, Gottes Kinder zu werden. Nicht nach der Abstammung, nach menschlichem Wollen oder dem Willen eines Mannes, sondern die dann aus Gott geboren sind. Neue Menschen. Ich sage es auch mal so, eine neue geistliche Genetik, die jetzt auch zur Entfaltung kommen möchte, geht ein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die durch dieselbe eingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ist eine Minderheit, ist traurig, aber wahr. Diese enge Pforte. Ja, in der Zeit Israels, im Alten Testament, durch das Gesetz Mose, wollte eben Gott Israel durch äußere Dinge, wollte er das Herz erreichen. Ist vielleicht ein bisschen stark vereinfacht, aber es war zum Teil schon so. Durch äußere Dinge, durch die 613 Gebote, durch Kleidung, durch den Bart zum Beispiel, Haare und manche Dinge auch an der Kleidung. Also etwas Sichtbares im Alltag, um sich an Gott zu erinnern. Äußere Dinge, um eben das Herz zu erreichen. Und das war es ja auch, was die ganze Schlange von kranken Leuten, ja, die haben dann diese Quaste am Gewand Jesu angefasst. Diese Quaste, das geht bei den Übersetzungen manchmal etwas unter, dieser stark jüdische Aspekt. Da ging es nämlich um diese Zizit, um diese Schaufäden. Und die Leute haben da angefasst, ja, weil da sollten sie ja an Gott denken. Und dann wurden alle geheilt, die das gemacht haben. Natürlich war das nichts Magisches, natürlich ging das direkt über Jesus. Oder auch, dass sie, ihr dürft euer Haupthaar an den Schläfen nicht rund scheren und darfst du den Rand deines Bartes nicht stutzen. Alles Dinge, um die Juden von den Heiden zu unterscheiden. Drum haben auch die Juden hier, naja, Gott hat nicht gesagt, dass das ein halber Meter sein muss, ne, wie das manche machen. Aber doch, es war etwas, was die Juden unterschieden hat. Und das war dann auch das Erste, was die Nazis, zum Beispiel in Polen oder in anderen Ländern, das Erste, was sie den Juden abgeschnitten haben, um sie zu demütigen. Das waren diese langen Locken. Also im Alten Bund, durch die äußeren Dinge, wollte Gott das Herz erreichen. Bei uns ist es gerade umgedreht. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott jetzt in unserem Herzen und er will jetzt nach außen hin die Dinge verändern. Dieser ganze Fächer, das sind ja viele Früchte des Geistes oder auch christliche Tugenden, ist etwas Wunderbares, was Gott da durch uns wirken will. Und deswegen, es heißt zwar, dass wir nicht aus Werken gerettet wurden, aber wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also nicht Rettung durch gute Werke, so nach dem katholischen Verständnis oder auch zum Teil jüdisches Verständnis, sondern wir machen jetzt gute Werke, weil wir gerettet sind. Das ist eine Auswirkung von dem, was jetzt in unserem Herzen ist. Und das stimmt schon, als der Herr Jesus gesagt hat und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder inwendig in euch. Natürlich nehmen das jetzt Leute, die sogenannten Amillenaristen, die sagen, nein, nein, das gibt kein tausendjähriges Reich mehr. Das ist vorbei, das ist jetzt weg. Jetzt gibt es nur noch dieses Reich inwendig, dieses unsichtbare Reich. Das steht ja hier in Lukas 17, 21. Aber eben, wir werden gleich drauf kommen, das ist nicht alles. Oder auch hier, da spricht der Jesus von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und er sagt hier, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Also das hört sich jetzt schon stark nach Gemeindeexklusivismus an. Ne? Also das Reich wurde von Israel weggenommen und wurde der Gemeinde gegeben. Und das ist heute eigentlich die meistverbreitetste Meinung in Kirchen und auch in vielen Gemeinden, muss das sagen. Das ist so. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß das. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis gerettet und uns in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden, Kolosser 1,13. Ja, wir sind jetzt im Reich des lieben Sohnes, im Reich des Lichtes. Wir sind aus der Finsternis herausgekommen. Deswegen, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen. Wir sind jetzt, wir haben dieses unerschütterliche Reich. Deswegen wird ja auch das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt, dass dieses Himmelreich, dass dieses Reich Gottes in die Herzen kommt. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen bis ans Ende der Welt. Und das geschieht eben, indem, wie Jesus hier sagt, ich bitte aber nicht allein nur für diese, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden oder zum Glauben kommen. Ganz einfach. Wir reden zu anderen Menschen von Jesus. Leute schauen sich eine Botschaft an, sind im Gottesdienst oder im Internet oder sonst irgendwo und nehmen dann Jesus an. Und diese geistliche Kettenreaktion, die geht eben, ging von Pfingsten bis zur Entrückung, wenn dieses Gemeindezeitalter abgeschlossen wird. Da heißt er hier, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst für zu klug haltet. Und wir haben da sehr viele Leute, die sich da etwas für klug halten, ne, die eben Israel keinen Platz mehr einräumen, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, nur zum Teil, denn ein Teil wurde ja auch gerettet, am Anfang war ja die Gemeinde rein jüdisch, wir wissen das aus der Apostelgeschichte, dass Israel Verstockung zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen oder der Heiden eingegangen sein wird. Also bis das komplett ist, diese Vollzahl, danach kommt dann Israel wieder dran. Die eingegangen sind, die eingegangen sind durch die enge Pforte, geht ein durch die enge Pforte. Also diese Heiden, die gehen in die Gemeinde, die kommen zu Jesus durch diese enge Pforte. Also ganz logisch, die Entrückung geschieht vor der geistlichen Wiederherstellung Israels. Ich hoffe, dass ihr das mitbekommen habt, weil hier heißt ja, dass Israel zum Teil Verstockung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Also wenn die Entrückung kommt, danach wird Israel aus dieser Verstockung herausgenommen. Ja, dein Reich komme. Wir schauen das uns ein bisschen auch von Jesus aus an. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass das Problem, das wir heute haben, dass eben viele nur an dieses Reich in uns glauben, das kommt zum Teil auch, weil viele Dinge durch die Reformatoren rein vergeistigt wurden. Das ist ein Aspekt. Also ich will jetzt nicht schlecht reden gegen die Reformatoren, aber man muss das einfach sagen. Zum Beispiel Calvin sagte, der Herr wird sie in diesem Land einpflanzen, also dass Israel zurückkommt. Und dann fragt Calvin, welche Bedeutung hat die Landverheißung für Israel im Gemeindezeitalter? Calvin deutet geistlich, die Gemeinde Jesu ist ins Land Israel eingepflanzt worden, weil sie dort ihren Anfang hatte. Ja, ich bin da nicht ganz zufrieden, ja, weil es ist ja noch nicht alles. Denn wir sehen, dass die Prophetie durch heilige Männer Gottes gebracht wurde, getrieben vom Heiligen Geist. Wir können nicht sagen, dass da einiges unter den Teppich gekehrt werden muss. Also nach mehr als 500 Jahren nach der Reformation, wir müssen die Reformation nicht wieder neu beleben, gibt es ja heute auch so Bemühungen. Wichtiger ist, was ergänzt und korrigiert werden muss. Ja? Vor allem nach 500 Jahren. Dass wir nicht nur sagen, sola scriptura, das ist ja schön, also nur die Schrift, Bibel, sondern omnis scriptura, das heißt nämlich auf allen Gebieten zurück zur ganzen Bibel. Omnis heißt ganz, ganze Bibel, alle Aspekte. Und gerade Daniel 12,4 sagt ja, du aber Daniel, verbirg die Worte und versiegel diese Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darin forschen und die Erkenntnis wird sich vermehren. Andere Sprachen sagen, multiplizieren. Manche wenden das in Bezug auf die Endzeitzeichen, auf die Zunahme der wissenschaftlichen Eroberungen und Erkenntnis. Die wenden das an auf Wissenschaft, weil viele Bibeln sagen, und die Wissenschaft wird sich vermehren. Aber hier geht's in erster Linie um das Buch Daniel, ja, um die Rolle Daniels. Damals gab es ja noch keine Bücher, das waren ja alles Rollen, Schriftrollen. Und dieses Buch Daniel werden viele in der Endzeit lesen und da wird sich die Erkenntnis, das Verständnis wird zunehmen. Denn Daniel hat ja von Babylon geweissagt bis über den Antichrist bis zum Königreich Jesu. Das sind viele, viele interessante und wichtige Dinge auch für die Endzeit. Das heißt ja auch, Lukas 1,31, Der Engel sagt das zu Maria: Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Sohn Gottes. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakobs ewiglich herrschen und seines Reiches wird kein Ende sein. Natürlich gab es da diesen Unterbruch. Ne? Jesus wurde gekreuzigt, er ist dann in den Himmel und wird aber wiederkommen, um das auch zu erfüllen. Und du Bethlehem Ephrata, die du zwar klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herrscher sein soll. Jesus hat nicht geherrscht, auch wenn das jemand vielleicht irgendwie reindrücken will. Er hat weder religiös geherrscht noch politisch. Sein Anspruch auf den Messias wurde verworfen, ja, und auch er als König Israels wurde verworfen. Stand zwar am Kreuz, aber wurde verworfen. Und da heißt ja auch, sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Jesus aus Bethlehem und er ist eben auch der Ewige. Ja, eben Gott wurde Mensch. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Das sind ja nicht nur Namen, sondern das ist das, was Jesus ist, sein Wesen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Starker Gott ist ein Attribut Gottes, direkt auf dieses Kind bezogen, das in Bethlehem geboren wurde. Vater der Ewigkeit und Friedefürst sind göttliche Attribute, die hier einem Kind gegeben werden. Und ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Und als König wird der Herr über sie herrschen auf dem Berg Zion von nun an bis in Ewigkeit. Ich habe mal von jemandem gehört, glaube, der war auch aus dem Libanon oder Syrien, und der hat mir erzählt, dass dort das Wort Zion mit das schlimmste Wort gibt, fast so schlimm wie Teufel. Zion. So einen Hass haben die Leute drauf, auf Zion. Wir merken das auch heute, wie das bekämpft wird. Ja? Also Jesus wird kommen, er wird auf dem Berg Zion als König eingesetzt. Er wird die ganzen menschlichen Weltreiche von Babylon bis zum endzeitlichen Rom, wird alles zertrümmern und dann wird er seine Herrschaft antreten. Wichtig ist da, das Neue Testament verändert nicht den Sinn vom Alten Testament. Man kann nicht einfach den Ausdruck Gemeinde nehmen und dann gewisse Dinge im Alten Testament da ersetzen wie Zion, Jerusalem und einfach Gemeinde lesen. Das geht nicht. Paulus sagt, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Den ganzen Ratschluss, also omnis scriptura. Ganz wichtig, dass wir das erkennen. Oder der Herr Jesus sagt hier zum Beispiel, und wir merken jetzt, wir machen jetzt eine kleine Kehrtwendung von diesem Reich inwendig in uns, das man nicht sieht mit äußeren Dingen, jetzt in Richtung äußeres Reich, das man sehen wird. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes komme. Er wird also nicht im Himmel von dem Weinstock trinken, sondern hier auf der Erde. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt, im Namen des Herrn. So wie er damals in Jerusalem eingeritten ist, auf dem Esel und Zacharia 9,9 erfüllt hat, das wird sich wieder erfüllen mit diesem 2000 Jahre Unterbruch. Wenn er am Schluss der großen Trübsal sichtbar erscheinen wird, dann werden sie das sagen. Oder hier auch eine interessante Geschichte. Ich finde es so schön, dass die Bibel so auch, ich sag's mal so, naive Sachen registriert hat. Ich finde es schon ein bisschen sehr einfach. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und er bat etwas von ihm. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sprich, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen in deinem Reich. Also die Mama war besorgt, ne? Die war besorgt, dass ihre Kinder da nicht irgendwie untergehen sollten, sondern schon anständigen Platz bekommen, oder? Im Reich, das kommen wird, das Friedensreich. Und er sprach zu ihnen, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht nicht bei mir zu vergeben, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet hat. Er hat also nicht gesagt, nein, vergesst doch dieses Friedensreich, das gibt's nicht mehr. Nein, er hat gesagt, Gott wird es machen. Oder hier wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt. Das ist ein Wort, wo wir ein bisschen Probleme haben, denn das ist schon was stark Jüdisches. Da geht es um diese sogenannte Tikkun Olam. Kommt immer wieder vor im Alten Testament, wenn die Welt wieder repariert wird, wieder hergestellt wird, wenn der Fluch vom Sündenfall weggenommen wird, diese wunderbare Wiedergeburt. Wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also sie werden dann, die Jünger, auf diesen Thronen sitzen. Das ist dann nicht im Himmel, sondern das ist hier auf der Erde. Wo wird das geschehen? Es gibt ja auch Leute, die sagen, und wir wollen ja auch den Glauben verteidigen, das ist wichtig, und dazu gebrauchen wir auch logische Argumente, die einfach sagen, im Neuen Testament gibt es keine Landverheißung für Israel. Es gibt keine Landverheißung. Diese zionistischen Christen, das ist eine Irrlehre. Und die gefährden sogar den Frieden zwischen Arabern und Israel. Kennt ihr das? Ja. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn oder von der Gegenwart des Herrn und er den euch zuvor verordneten, ganz speziell für Israel verordnet. Jesus Christus sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, sind schon 2000 Jahre, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, Tikkun Olam, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also, das haben die Propheten geredet und die Propheten haben eben nicht von der Gemeinde gesprochen. Die haben von der zukünftigen Herrlichkeit Zions gesprochen. Ja, von ganz klaren Illustrationen. Hier geht's um die totale Wiederherstellung Israels. Und was bedeutet das? Das bedeutet Land, Volk, Jerusalem, Zion als Zentrum und Gott in ihrer Mitte. Das, darum geht's. Das ist diese Wiederherstellung aller Dinge. Da geht es also nicht um Allversöhnung, gell? Haben wir uns da verstanden? Ne? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, Wiederherstellung aller Dinge, ja, da. Also hier geht es um diese vier Punkte. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reiche ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und in Offenbarung, da wird uns auch ganz klar gesagt, dass dieses Reich 1000 Jahre dauert. Darum heißt es auch Millennium, 1000 Jahre. Und das kann man eben auch nicht vergeistigen. Das haben sogar schon Rabbis vermutet, dass dieses Friedensreich 1000 Jahre dauert. Warum? Die sagen 6000 Jahre Menschheitsgeschichte und dann kommt eben dieses große Sabbatjahr, diese 1000 Jahre. Sie wurden wieder lebendig und herrschten 1000 Jahre zusammen mit dem Christus. Die übrigen Toten wurden erst nach dem Ende der 1000 Jahre zum Leben erweckt. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und die 1000 Jahre zusammen mit Christus regieren. Und das durften einige auch erleben, ist eine harte Nuss zum Knacken, ne? Eine harte Nuss. Es sind etliche von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Also die werden nicht sterben, bis Jesus, sagen manche, wiederkommt. Und darum sagen dann auch manche, dass Jesus die Jünger getäuscht hat. Er hat ihnen einfach das vor die Augen gestellt, sie würden das noch persönlich erleben. Wir merken, hier haben wir ein Problem. Manchmal sind es die Übersetzungen, wenn es heißt, kommen sehen in seinem Reich, das heißt auch, in seiner himmlischen Majestät werden sie ihn kommen sehen. Und das kommt dann gleich im Anschluss nach Matthäus 16. Damals gab es ja keine Kapiteleinteilungen. Denn in Matthäus 17 kommt dann die Verklärung auf dem Berg der Verklärung. Und da lesen wir auch manchmal ein bisschen drüber weg und sind uns gar nicht im Klaren, was hier eigentlich passiert ist. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und wir merken jetzt, dem Johannes fehlen Worte. Dem fehlen Worte. Denn das ist sehr schwierig zu beschreiben. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Komisch, wie die Sonne. Und seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Das ist so die Shekinah, die Herrlichkeit Gottes ist jetzt da. Und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Also wir merken hier hat sich mit anderen Worten, ich sag's mal so ganz einfach, da wurde der Himmel an die Erde angeschlossen. Das, was im tausendjährigen Reich passieren wird, der Himmel dockt an die Erde an. Es wird alles ganz anders sein. Und deswegen erscheint hier plötzlich auch Mose und Elia und Gott redet persönlich. Klar, die lichte Wolke ist eine gefilterte Gegenwart Gottes. Ganz klar. Denn Gott kann man ja direkt nicht sehen. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf das sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Das sind dann ganz andere Energiequellen da, die leider, ich sag's mal so, nach dem Sündenfall von der Erde weggenommen wurden. Wir sind Augenzeugen seiner königlichen Majestät, sagt Petrus in 2. Petrus 1,16. Die drei Jünger haben Jesus genau so gesehen, wie er zum Abschluss der großen Trübsal als himmlisch-königlicher Messias erscheinen wird. Sie haben das gesehen, genau so, wie Jesus wiederkommen wird am Ende der großen Trübsalzeit. Und auch in Bezug auf Israel, zum Beispiel Josef von Arimathia, ein ehrbarer Ratsherr, das war ja das Synedrium, welcher auch auf das Reich Gottes wartete. Der hat also gewartet, weil das ja die Propheten schon alles vorausgesagt hatten. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Oder auch kurz vor der Himmelfahrt oder vor der Entrückung Jesu stellen die Jünger nochmal die Frage. Da müsste man jetzt sagen, Mann, habt ihr denn überhaupt nichts gelernt in diesen 3,5 Jahren? Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Da sagt jetzt die Mehrheit der Gemeinde und auch der Kirchen, vergiss es. Es ist jetzt nur noch inwendig in euch. Wir leben heute im symbolischen Friedensreich und das ist schon alles gewesen. Aber er sagt jetzt nicht nein oder habt ihr es noch nicht gelernt, sondern er sagt, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität gesetzt oder festgelegt hat. Und dann sagt er, jetzt kommt erstmal ein anderes Programm. Jetzt kommt nämlich das Zeitalter der Gemeinde. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Das in dieser Zeit leben wir heute. Ja, und dass Israel wieder zurückkehrt, diese Landverheißung. Ne? Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel, das ist sehr interessant, in Hesekiel 38, 8 und 16, da geht es ja um diese Invasion von Gog aus Magog, der Feind aus dem äußersten Norden. Nach langer Zeit sollst du heimgesucht werden, Gog. Zur letzten Zeit wirst du kommen in das Land, zur letzten Zeit, das sind diese Acharit Hayamim, das ist immer mit dem Messias verbunden. Letzten Tage, letzte Zeit, da geht es immer um in Richtung messianische Friedensreich, um die Errettung. Zur letzten Zeit wirst du kommen in das Land, das vom Schwert wiedergebracht. Die kommen also aus großen, ganz schrecklichen Dingen, denkt man nur an den Holocaust, das vom Schwert wiedergebracht und aus vielen Völkern zusammengekommen ist, das sind ja über 100 Völker, nämlich auf die Berge Israels, welche lange Zeit wüst gewesen sind und das nun in Sicherheit wohnt, solches wird zur letzten Zeit geschehen. Die Bibel sagt, zur letzten Zeit ist Israel wieder im Land zusammengebracht und gesammelt. Und dann eben zum Schluss, und an jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der Herr mein Gott wird kommen und alle Heiligen mit ihm. Und es ist ja der gleiche, wo es im Vers 3 heißt, aber der Herr wird ausziehen und streiten wieder die Heiden, gleich wie er zu streiten pflegt zur Zeit des Streites. Das ist der Gott Israels. Und er kommt jetzt und seine Füße stehen auf dem Ölberg. Da wissen wir natürlich, wer das ist. Für uns ist das klar, ja, Jesus. Und dann bekommen eben die Gerechten und die Heiligen des Allerhöchsten, die bekommen dann dieses ewige Reich, wenn Jesus all diese menschlichen Reiche zerstört. Und da heißt es ja hier, dieser Stein, der losgerissen wird, und der Stein, der das Bild oder die Statue total zerstört hat, wird zu einem großen Berg und wird die ganze Erde füllen. Ganz klarer Hinweis auf das Friedensreich. Jesus wird die ganze Erde erfüllen. Und dann heißt es auch in Zacharia 2,10, juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Also Gott kommt nach Zion. Also Gott bezeichnet sich hier als Olim, der Aliyah macht. Das sind ja Juden, die von irgendwo herkommen, das sind die Olim. Und die kommen jetzt nach Israel, um Aliyah zu machen. Also Gott sagt hier, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen. Und das ist was Wunderbares, eben Land, Volk, Jerusalem und Gott in ihrer Mitte. Und dann kommt es auch zu dieser Scheidung. Und auch da merken wir, Matthäus 13, 40 bis 41, gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird. So wird es in der Vollendung des Zeitalters, da stehen wir jetzt kurz vor, Tikkun Olam, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Jetzt gibt es also eine Trennung, eine Scheidung. Das passiert ja nicht im Himmel. Da sind wir uns doch einig. Das passiert hier auf der Erde. Das passiert in Israel. Da werden die nochmal gesiebt. Ja? Und da kommen eben nur die ins Himmelreich, die Buße getan haben. Also hier sagt die Bibel, es gibt verlorene Auserwählte. Jawohl, verlorene. So ging es ja damals den Leuten in der Wüste. Das auserwählte Volk wurde aus Ägypten nach Kanaan geführt. Das auserwählte Volk Gottes Israel. Und trotzdem sind viele Auserwählte verloren gegangen. Warum? Weil sie es nicht mit dem Glauben vermischt haben. Weil sie einfach immer hartherzig und hartnäckig an ihrem Götzendienst festgehalten haben. Und dann kamen sie nicht in das Land. Darum sagt auch Paulus in 2. Timotheus 2,10, aus diesem Grund ertrage ich das alles. Er wurde ja gerade von den Juden unheimlich misshandelt. Ich ertrage das alles für die Auserwählten, damit auch sie zur Errettung in Jesus Christus gelangen und an der ewigen Herrlichkeit teilhaben können. Warum macht es Paulus dann alles? Ist ja ein Riesentheater. Warum leidet er? Damit auch die Auserwählten gerettet werden. Klar geht es da um die Juden. Er hat ja sogar gesagt, ich wünschte sogar verflucht zu sein für meine Landsleute. Das ist dieser Gemeindeexklusivismus auf Kosten Israels. Und ich will davor warnen. Auch hier haben wir diese Scheidung, allerdings mal ein bisschen anders. Denn hier ist ja der Unterton dann, der weggenommen wird und der andere, oder der auf dem Bett gelassen wird oder auf dem Feld oder an der Mühle, der weggenommen wird, das sind die Gottlosen, die nicht das Land ererben werden. Und die anderen bleiben. Das ist also eine Scheidung zum Gericht und nicht in erster Linie Entrückung. Und noch eine ganz kurze Zeit und der Gesetzlose ist nicht mehr. Und ziehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden sich am Frieden erfreuen. Der Gottlose ist nicht mehr da, der wurde weggenommen. Der Gerechte wird nicht wanken in Ewigkeit, aber die Gottlosen werden nicht im Land bleiben. Wie Schlacken hast du hinweggeräumt, alle Gesetzlosen der Erde, darum liebe ich deine Zeugnisse. Diese große Scheidung. Und dann auch im Propheten, es wurde ja alles schon vorhergesagt im Alten Testament, da heißt es hier, dass ganz Israel gesammelt wird. Da wird eine große Posaune geblasen und dann kommen die Vertriebenen und der Herr wird, und die werden dann den Herrn auf dem heiligen Berg in Jerusalem anbeten. Also dahin wird Israel versammelt. Ist für uns logisch, ja, aber hier steht von dieser großen Posaune und jetzt lesen wir das im Neuen Testament. Das ist ja das Schöne. Da wird es wieder aufgenommen. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Dann wird er die Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen und von allen Enden der Erde zusammenzubringen. Da geht es also um das Versammeln. Also hier heißt Episunago, da kommt das Wort Synagoge vor. Das ist die Versammlung, wo man sich versammelt, ne? Wie hier auch jetzt in der Zionshalle. Episunago, das habt ihr jetzt gemacht, wir sind hier versammelt. Das ist also nicht die Entrückung. Denn bei der Entrückung heißt ja Harpazo. Aber das ist dann nicht Harpazo. Hier ist Versammeln. Und da heißt es auch, dass Gott, selbst wenn sie am Ende des Himmels verstoßen wären, so wird doch der Herr, dein Gott, von dort euch einsammeln und dich von dort holen, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Und du wirst es einnehmen. Auch interessant, einnehmen. Ich denke, der Prozess, der ist heute zum Teil schon im Gehen, im Laufen. Und er wird dir Gutes tun und dich mehr vermehren, als es deine Vorfahren gewesen sind. Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Eben damals hieß es, der Johannes der Täufer hat es gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Da ging es tatsächlich um dieses Friedensreich. Ja, das war jetzt schon ganz nahe, hätte kommen können. Natürlich gibt es dann die Diskussion, wo wären wir geblieben, aber wir sagen das jetzt einfach, weil das war real. Und von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das ist das Himmelreich, ja, das Friedensreich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das betet man so und man weiß eigentlich gar nicht, für was man da betet. Da geht es jetzt wirklich um dieses Friedensreich mit Jesus als König hier auf Erden. Wie der Jesus auch damals gesagt hat, wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch hingekommen. In seiner Person war das Reich Gottes schon da und diese ganzen Auswirkungen vom Löwen Judas und dem Lamm Gottes. Und wir sehen das natürlich auch, Gottes ganzes Programm, das eben viele Christen befremdet, weil sie oft in ihrer Gemeinde das nicht hören. Wenn in Offenbarung 7 es plötzlich heißt, 12.000 von jedem Stamm, ich habe das vielleicht hier schon mal erwähnt, dann müssen das viele vergeistigen. Die müssen das vergeistigen, weil die können sich nicht vorstellen, dass plötzlich diese Stämme Israels wieder dastehen. Und vor allem die Frage nach den 10 verlorenen Stämmen. Aber ich sage immer, das ist ja nicht mein Problem, sondern das macht ja Gott, oder? Er kennt ja die Abstammung von jedem Menschen. Und hier beginnt also auch die Wiederherstellung Israels. 12.000 von jedem Stamm. Und diese 12 Stämme sind eben wichtig, ob wir es verstehen oder nicht, bis in alle Ewigkeit. Das ist ein Paket, was die Heidenchristen oft vergessen. Das ist ein Paket, wir werden gleich drüber reden. Oder auch die 2 Zeugen, die wie Mose und Elia arbeiten werden. Befremdet viele Leute. Die lesen das und sagen, ja, irgendwie muss das die Gemeinde sein. Dann sage ich, du, wenn ich diese 13 Verse lese und ich denke, das ist die Gemeinde, dann verstehe ich ja überhaupt nichts mehr. Warum redet Gott so komisch? Das ist ja ein Gummi, den ich dann allegorisch nach allen Seiten ziehen kann und dann wird es echt komisch. Ja? Zum Beispiel, was bedeutet das, dass die Gemeinde den Himmel verschließt, damit es nicht regnet? Oder was bedeutet das symbolisch, dass die Gemeinde Macht über die Gewässer hat, um sie in Blut zu verwandeln? Oder mit so viel Plagen, um sich zu werfen, so oft sie wollen? Also da merkt man, da geht es um Leute wie Elia und Mose. Gott redet wieder zu Israel. Oder auch diese Flucht, die der Herr Jesus ankündigt. Eine ganz wichtige Sache, ganz genau in der Mitte der 7 apokalyptischen Jahre, wenn der Tempel entweiht wird, wenn der Antichrist sich als Gott anbeten lässt, dieser ganz große, gewaltige Abfall. Es gibt ja Leute, die sagen, nach 2. Thessalonicher 2, das ist eine falsche Auslegung, die sagen, nein, zuerst muss sich der Antichrist offenbaren und der große Abfall kommen. Und erst dann kommt die Entrückung. Ja Leute, da muss ich heute nicht auf die Entrückung warten. Die 2000 Jahre, wo die Gemeinde aufs Kommen Jesu gewartet hat, seit 1. Thessalonicher 1,10, wo es ja heißt, und auf seinen Sohn vom Himmel her zu warten. Die haben damals schon auf Jesus gewartet. Nein, Leute, total falsch. Zuerst kommt der Antichrist, dann muss der große Abfall kommen, also abwarten. Und wenn wir das dann sehen, dann können wir auf die Erdrückung hoffen. Merkt ihr, da ist diese Naherwartung, die ist da nicht da. Und das ist für mich unbiblisch. Und hier bei dieser Flucht, da heißt ja, wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel, jetzt haben wir wieder Daniel, den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort, wer es liest, aufgepasst. Also aufpassen, anstrengen. Und dann heißt ja auch hier, dass die in Judäa auf die Berge fliehen sollen, betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Ja, da muss ich jetzt sagen, Herr Jesus, da muss ich doch Adventist werden, oder? Und den Sabbat halten, steht ja hier, ne? Noch am Sabbat. Also der Sabbat. Wir merken hier, das ist ein ganz besonderes Wort und das muss jedem Christen auffallen. Ein Wort an eine bestimmte Gruppe, an einen bestimmten Platz, zu einer ganz bestimmten Zeit. Nämlich zu diesen Juden, die sich jetzt, ich sag's mal so, nach der Tempelentweihung bekehrt haben oder schon während dieser 3,5 Jahre des Dienstes der 2 Zeugen, die werden ja alles sagen vom Antichrist, vom Tempel, von Verlorenheit und gerettet sein, von Jesus werden die predigen. Und das sind dann diese Leute, die dann Jesus gehorchen und die dann fliehen werden. Und für die Gott dann einen ganz besonderen Platz zubereitet hat. Das sind also alles Juden aus Israel. Juden, die nach Israel eingewandert sind oder in Israel geboren wurden, schon 2., 3. Generation. Und dann kommt diese Flucht und die kommen dann an einen ganz besonderen Platz, wo Gott sie ernähren wird. Und zwar 3,5 Jahre. Während der großen Trübsal gibt es nur eine Oase in der Welt, wo der Antichrist keinen Zugriff hat. Ein weißer Fleck. Trotz Satelliten und Navigeräten und totaler Kontrolle, es gibt eine Oase, wo der Teufel und der Antichrist keinen Zugriff hat. Und das ist interessant. Und deswegen erwähnt es Jesus so ganz besonders immer wieder diese besonderen Zeiten. Also wenn wir das so sehen, das ging ja damals bis zur Tempelzerstörung, diese 69 Jahrwochen. Und dann eben wurde das ja abgebrochen, der Messias wurde getötet, der Tempel zerstört. Und dann gab es diesen Unterbruch von 2000 Jahren Gemeinde, Pfingsten bis Entrückung. Und dann kommt diese Jahrwoche, diese letzte Jahrwoche zwischen Gemeinde und dem messianischen Friedensreich. Und das sind diese 7 apokalyptischen Jahre, 1260 Tage, nochmal 1260 Tage, 42 Monate, 42 Monate und so weiter. Das ist also, sage ich euch ehrlich, ist nicht so schwierig. Denn wir sind von Gott gemacht, dass wir lernen können. Ja? Außerdem kommen ja die 12 Namen von den Stämmen sogar im himmlischen Jerusalem vor. Nicht, dass es ein Museum ist oder eine Gedenkstätte, sondern weil das Realität ist, weil diese 12 Stämme in aller Ewigkeit vor Gott stehen werden. Er sagt ja, Gott redet da von der Schöpfung, von der Sonne, Mond und Sternen. Und er sagt, solange es diese festen Ordnungen gibt, das sind ja Naturgesetze, die ja in Wirklichkeit von Gott geschaffen wurden und erhalten werden. Jesus trägt alles durch die Macht seines Wortes. Und das macht uns auch getrost. Leute, wir werden nicht durch einen Meteoriteneinschlag sterben. Wir werden auch nicht in einem atomaren Krieg sterben. Das sind alles Ängste, die die Welt hat. Aber wir wissen aus der Prophetie, dass es nicht geschehen wird. Und da sagt Gott, wenn diese festen Ordnungen jemals vor mir aufhören zu bestehen, so spricht der Herr, dann erst soll auch der Same Israels aufhören oder die Nachkommenschaft Israels ein Volk vor meinen Augen zu sein, ewiglich. Also wenn ich das als normaler Christ lese, da gibt es gar keine Diskussion. Oder auch hier, wo sich Gott präsentiert, Mose fragt ihn ja nach seinem Namen und dann sagt er, also sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist mein Gedächtnis von Generation zu Generation. Deswegen beten wir zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ist wie gesagt ein Paket, ob uns das passt oder nicht. Jetzt schauen wir noch kurz in die Schöpfung, die Natur. Und da spricht ja Römer 8, spricht ganz klar, Römer 8, hier die verschiedenen Verse, spricht davon, dass nämlich die Natur eines Tages erlöst und umgestaltet wird. Tikkun Olam. Das heißt also, wir leben nicht in der Originalschöpfung. Das möchte ich auch allen sagen, die irgendwie von der Evolutionstheorie angeknackst sind. Ja, Leute, wir leben nicht in der Originalschöpfung. Und da heißt es dann auch im zukünftigen Friedensreich, da wird dann der Wolf und das Lamm zusammenbleiben und wird es ganz friedlich zugehen. Kein Tier wird mehr das andere auffressen. Es wird keine Fallen und Gifte und Mimikrie und Mimetismus, wenn sich sogar ein Tier in das andere verstellt. Die Bibel spricht ja von einem fiktiven Mimetismus oder Tarnung, der Wolf im Schafspelz. Und die Bibel sagt auch, dass dann die Tage von seinem Volk wieder sein werden wie die Tage der Bäume. Und die Bibel spricht ja in dieser Aufstellung der Patriarchen, dass die bis zu 900 Jahre, über 900 Jahre alt geworden sind, vor der Sintflut. Und dann ist es rapide abgefallen, die Lebenserwartung, weil eben die ganzen Umwelteinflüsse dann sehr negativ wurden. Und eben auch die ganzen Tiere, Haustiere und wilde Tiere, die haben am Anfang nur grünes Kraut gefressen. Leute, das ist so, dieser Schöpfungsbericht. Da gibt es kein Mausloch für einen Christen. Man kann diese Tage nicht langziehen oder irgendwo alles, was wir nicht verstehen, in die Lücke stopfen zwischen 1. Mose 1 und 1. Mose 2, die Erde wacht, wisst und der. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt, da geht es um das Ganze, ja, um die Erde, um den Himmel und all sein Heer, das ist der Kosmos. Ihr könnt nicht sagen, ja, der Kosmos war vielleicht schon da und Gott hat dann irgendwas Besonderes mit der Erde angestellt, alles Mauslöcher. Und hier heißt es nämlich, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also dann nach der Evolutionsspirale, da merkt ihr ganz zum Schluss da, wo das abgeschnitten ist, da kommen dann die Menschen. Also praktisch in den letzten Sekunden der Evolutionsspirale kam das Auge des Menschen, der jetzt die Sachen erforschen kann. Was sagt die Bibel? Seit Erschaffung der Welt wird Gott durch Nachdenken wahrgenommen. Seit Erschaffung der Welt war das menschliche Auge da. Nämlich der Mensch wurde am sechsten Tag geschaffen. Also ich sage euch, für einen echt biblischen Christen ist als Evolutionstheorie ein intellektueller Selbstmord. Und die Bibel spricht auch vom Tempel im Friedensreich, sagt, dass da Wasser hervorfließen wird. Und das fließt dann, ich weiß nicht, ob die ganze Topografie noch genau sein wird. Also heute ist ein Höhenunterschied von 1200 Meter von Jerusalem bis ins Tote Meer. Und dann wird dieses Wasser, das ja heute kaputt ist, und die Bibel sagt, dass dieses lebendige Wasser, das unter dem Millenniumstempel hervorquillt, wird das Tote Meer beleben. Das wird also wieder lebendig. Das wird alles wieder lebendig und wird voll sein mit Leben. Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, dass nach der Offenbarung, ja, das ganze Wasser der Welt zu Blut geworden ist. Es gibt also kein Leben mehr im Wasser, im Meer und auch in den Flüssen, steht so. Und das wird dann alles wieder belebt. Und hier lesen wir da gerade den umgedrehten Prozess, nämlich er trocknete Bäche aus und ließ Wasserquellen versiegen, sodass ein fruchtbares Land zur Salzwüste wurde, um der Bosheit derer willen, die darin wohnten, Sodom und Gomorra. Die Sodomiter, die wurden gerichtet, weil sie pervers waren. Ich könnte auch das richtige Wort sagen, ne? Aber ich sage es jetzt nicht. Pervers waren auf sexuellem Gebiet. Sodomie, wir wissen, was das ist. Und deswegen hat Gott dort gerichtet, wegen dem ganzen Götzendienst. Und hat praktisch das Tote Meer heute als den tiefsten Platz der Welt, als riesen blinkendes Warnschild hingestellt. Lasst euch warnen. Aber die Welt will sich nicht mehr warnen lassen. Ja, und dann natürlich auch in Bezug auf den Teufel, denn er stemmt sich natürlich diesem Friedensreich, diesem Gottesreich entgegen. Er hat eine Riesenwut und seine ganze Wut, und das ist eigentlich symptomatisch, ist komisch, der wird hier auf die Erde geworfen. Ich denke, das ist in der Mitte der 7 Jahre, also am Anfang der großen Trübsal, wenn der Tempel dann entweiht wird und der Antichrist dann wirklich den inkarnierten Satan darstellt. Was macht der Teufel, wenn er auf die Erde geworfen wird? Der verfolgt diese Frau, diese Gruppe Juden, die jetzt bei der Tempelentweihung ihn flieht. Jetzt verfolgt er diese Gruppe. Also, da muss man sagen, hat der Teufel denn nichts anderes zu tun? Der wird jetzt auf die Erde geworfen, was macht er? Er will Israel umbringen. Das ist dieser satanische Hass. Und ohne diesen Hass kann man vieles nicht erklären. Ja, und dann, weil er gegenüber dieser Gruppe nichts machen kann, jetzt geht er den Juden weltweit nach, den übrigen von ihrem Samen. Wenn es heißt Same, geht es hier um Juden. Denn warum? Das Heil kommt von den Juden. Und der Teufel hasst das, dass dieses Heil von den Juden kommt. Und der Antichrist weiß ganz genau, wo sich das heilsgeschichtliche Zentrum der Welt befindet. Viel besser wie die Leute, die das Millennium verleugnen heute und sagen, Gott hat mit Israel nichts mehr am Hut. Er weiß, dass Jerusalem das Zentrum der Welt ist. Deswegen setzt er sich auch dort in den Tempel. Deswegen auch all diese vielen Raubkopien des messianischen Friedensreiches. Denkt man nur an den Islam. Ich sage das so ganz offen. Ne? Ihr wisst ja, der Islam ist eine Ersatztheologie, eine arabische Raubkopie der jüdischen Bibel sowie des Neuen Testaments. Da kommen viele Sachen aus der Bibel vor im Koran, aber da heißt es dann eben nicht, das Heil kommt von den Juden, sondern das Heil kommt von Mohammed und von den Arabern. Und der Islam, er hat sich jetzt über das Christentum und Judentum gestülpt und erstickt das. Denn es gibt in islamischen Ländern keine Religionsfreiheit. Wenn die sagen heute bei ökumenischen Gottesdiensten, Islam ist Friede, ja, dann geh doch mal nach Saudi-Arabien oder in den Iran und verteil mal dort Traktate auf dem Marktplatz oder Bibeln. Andere wollten auch schon dieses Raubkopie machen, dieses vereinigte Europa wie Napoleon oder Adolf Hitler. Und wir sehen auch diesen ganzen satanischen Hass gegen die Juden. Da kommt jetzt diese Raubkopie. Und was war dann das, was Hitler bis zum Schluss wie besessen verfolgt hat, die Juden zu töten? Bis zum Schluss. Und die letzte große Raubkopie vom messianischen Friedensreich, das ist dann eben das antichristliche Reich. Das ist praktisch das römische Reich, die zwei Füße aus Eisen bei Daniel, das jetzt unten in die Zehen mündet, in die Füße aus Eisen und Ton. Das wird immer minderwertiger. Und das ist dann der zweite Teil vom römischen Reich, nämlich dieses antichristliche, endzeitliche Reich mit dem Zentrum in Europa. Mit all diesen Auswirkungen, die ich jetzt nicht erwähnen kann. Mit dieser Diktatur, das ist ja ein totales Regime. Wer den Antichrist, wer da nicht anbetet und dieses Zeichen annimmt und das Bild anbetet, der wird dann getötet, kann auch nicht mehr kaufen oder verkaufen. Wir sehen diesen Hass zum Beispiel bei Nasrallah. Er ist ja der Führer der Hisbollah im Libanon. Schaut mal, was der sagt. Und die Welt schreit nicht auf. Es gibt in Israel keine Menschen. Das erinnert mich an den Nazi-Jargon, dass nämlich die Juden eine Unterrasse sind. Ja? Minderwertige Lebewesen. Es gibt nur Besetzer und Siedler. Ja, deswegen können die auch alle umbringen. Auch Babys, auch Kinder. Sind ja keine Menschen. Es gibt sogar Juden, und das sind eigentlich die Deserteure und Verräter aus dem eigenen Lager. Es gibt Juden mit einem gewissen Selbsthass auf sich selber, auf die Juden. Wie Eran El-Haik, israelisch-amerikanischer Genetiker, der sagt, die Juden heute, das sind gar keine Juden. Die kommen aus Kazarien, da irgendwo oberhalb vom Kaspischen Meer und rechts neben dem Schwarzen Meer. Gibt auch Christen, die das übernommen haben. Oder Arthur Köstler, der vom 13. Stamm geredet hat. Oder Shlomo Sand, das sind also alles Juden. Die Erfindung des jüdischen Volkes. Oder israelische Archäologen wie Israel Finkelstein. Es gab keine Posaunen vor Jericho, die Bibel leugnen. Sogar ihr eigenen Tanach, ihre Bibel. Wir werden niemals den Staat Israels anerkennen, dieser Hass. Israel hat kein Recht zu existieren. Und ihr müsst einfach wissen, dass es geht nicht um einen palästinensischen Staat, sondern um die Vernichtung Israels. Und ich will das auch jetzt schon zum Schluss kommend. Drum küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn bald wird sein Zorn entflammen. Glückselig sind alle, die sich in ihm bergen. Und die Geburt des endzeitlichen Israels, das ist eine Tatsache, die bringt heute die ganze Welt durcheinander. Sogar die EU und die UNO. Also die sind ganz durcheinander. Und wir sehen ja damals, als die Briten ihr Palästina-Mandat dann aufgegeben haben und praktisch den Juden eine Heimstätte versprochen haben, wurde nach 5 Jahren 2/3 abgeklemmt und wurde Transjordanien gegründet. Transjordanien hieß arabisches Palästina. Hör ich gut zu. Arabisches Palästina. Und das letzte Drittel hieß jüdisches Palästina. Habt ihr das verstanden? Arabisches und jüdisches. Es gibt schon den Palästinenserstaat. Ja? Aber dann sind sie hergegangen und wollten das letzte Drittel, das seht ihr hier ganz links, nochmal zerstückeln. Und da sagt Gott eben, er wird die Völker richten, weil sie mein Land geteilt haben. Und ich sage euch, diese Landteilung, ich sage euch das wieder ganz ungeschützt, ist der größte Blödsinn aller Zeiten. Es kann keine zwei Staaten geben, weil die von der anderen Seite können nicht in Frieden mit Israel leben. Die dauernd für die Zerstörung Israels aufrufen und dauernd aus dem Fenster schreien, Tod den Juden. Deswegen verstehen wir auch, wenn Jesus sagt, was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr in Wirklichkeit mir getan. Aufpassen, wie wir Israel behandeln. Obwohl ja die Moslems von diesem Yom HaNakba, ich kann ja kein Arabisch, von diesem Tag der Katastrophe reden, nämlich die Staatsgründung Israels war für sie eine Riesenkatastrophe. Und die werden heute praktisch sprichwörtlich von den Ereignissen überrollt. Hier die ganze Siedlerbewegung, neue Siedlungen, wie hier dieser Aufstieg, Ephraim heißt es übersetzt. Oder hier der Hügel, der Wolfshügel. auch im Westjordanland, das heißt der Judäa und Samaria, denn deine Trümmer und deine Wüsten und dein zerstörtes Land, ja, nun wird es zu eng werden für die Bewohner. Das geschieht heute. Der Druck nimmt zu. Und sogar bis runter in den Negev werden neue Städte gegründet, wie hier diese Stadt Arad. Also möchte Gott uns helfen, dass wir diese verschiedenen Aspekte von diesem Dein Reich komme, dass wir das beherzigen. Und dass wir für den Frieden Jerusalems beten, da beten wir ja auch für das Kommen Jesu, der Friede, Fürst. Ja, diese verschiedenen Aspekte. Ihr aber beobachtet und seid wachsam, siehe, ich habe euch alles gesagt, bevor es geschieht. Das ist der große Trost, dass er den Menschen seine Pläne mitteilt. Und da haben wir eben diese Informationen in der Bibel. Die findet ihr nirgends, auch nicht in anderen Religionen. Die sind hier drin und Gott erfüllt sein Wort. Ohne Zweifel, dein Reich komme. Heißt ja auch, komm Herr Jesus, und wir beten dann auch für die Entrückung. Herr, wir danken dir für diese verschiedenen Aspekte von diesem Vater unser, das doch überall gebetet wird, auch in vielen Gottesdiensten. O Herr, und wir sehen, wie viele Aspekte es da hat, wenn wir an dieses Reich denken, in dem wir heute leben dürfen, der Gemeinde, wunderbar, dass Jesus und der Vater kommen werden und in uns wohnen werden durch den Heiligen Geist. Das ist wunderbar, Herr. Das macht uns fröhlich und freudig. Und Herr, wir haben auch den Aspekt gesehen in Bezug auf Israel, in Bezug auf Jesus, was auch du selber über dieses sichtbare Reich gesprochen hast, nicht nur das Unsichtbare. Wir sehen auch den ganzen Hass der Welt heute gegen Israel, gegen die Juden, weil der Teufel es einfach verhindern will, dass dieses Reich kommt. Denn dein Wort sagt ja, das Heil kommt von oder durch die Juden. Und wir wissen auch, dass die ganze Schöpfung erlöst werden wird. Herr, und wir wissen auch, dass wir seit dem Sündenfall auf einem sterbenden Planeten leben, Herr. Weil der Fluch in die Schöpfung gekommen ist. Ein sterbender Planet. Und es wird sich dann alles in der Offenbarung so richtig, wird sich das alles erfüllen. Noch viel schlimmer, diese ganzen Katastrophen, wo dann auch die ganze Umwelt mit beeinträchtigt wird und die Hälfte der Menschheit plötzlich sterben wird und vieles andere. Herr, wird schrecklich sein, wenn dieses Gericht ausgegossen wird. Aber Herr, wir sollen uns da nicht ins Bockshorn jagen lassen heute, auch nicht durch den Teufel, der wie ein brüllender Löwe umhergeht, sondern wir dürfen getrost sein in deiner Person, in dir, denn du bist der kommende König und du bist auch heute unser Bräutigam, der seine Braut abholen wird bei der Entrückung. Herr, und wir sehen, wie viele Dinge eigentlich schon sich am Vorbereiten sind. Wie nahe muss dann die Entrückung sein? Herr, und wir wollen das ganz bewusst sagen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Reinhold Federer sprach zu Ihnen zum Thema Dein Reich komme. Welches Reich und was bedeutet das überhaupt? Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!